Ich werde immer gefragt, was für ein Thema, aber ich glaube, das wird dann euch gar nicht mitgeteilt. Der Gemeinde wird das, glaube ich, gar nicht mitgeteilt. Das wird dann, deshalb wisst ihr auch gar nicht, was das Thema ist. Das heißt, ich hätte jetzt auch nochmal was ganz anderes machen können. Der Philipp, der von München aus, fragt er mich dann immer, was das Thema ist. Und ich habe jetzt geschrieben, das Thema heute ist Zeuge sein, weil mich das in letzter Zeit sehr beschäftigt oder schon immer. Und der Text von heute wäre dann Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was steht da? Die Junge, so, ich war Lehrer, das müsst ihr wissen, deshalb ist immer wieder so. Nee, da steht, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, wie komme ich zu dem Thema? Weil es eben was ständige Herausforderung ist, Zeuge zu sein. Und das sind zwei Dinge, auf die ich eingehen möchte. Erstmal, was ist damit gemeint, Zeuge sein? Was soll man bezeugen? Und das Zweite ist, wie geht es? Wie geht es? Ich möchte aus meiner Erfahrung einfach ein paar Dinge erzählen. Also, was soll man sagen? Bekannt ist ja für viele der Missionsbefehl. Das steht in Matthäus 28 und wir sind ja hier in der Stadt. Mission, also Missionsbefehl muss eigentlich hier an der Wand, müsste hier an der Wand hängen. Darum geht hin und mache zu Jüngern. Tauft sie, lehret sie, halten alles, was ich befohlen habe. Also das ist ein Auftrag für dich, für mich, für euch junge Leute. Darum geht hin in alle Welt. Lehret und erzählet. Tauft sie, lehret sie, halten alles, was ich befohlen habe. Da ist jetzt für mich die erste Frage, oder war für mich, ist es nur für die Jünger, auch das, was in der Apostelgeschichte steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist nämlich der Vers unmittelbar, bevor dann Jesus erhoben wird und in der Himmel, unmittelbar vor der Himmelfahrt kommt dieser Vers. Ist es nur für die Jünger oder ist es für alle, für jeden, der hier sitzt, dass wir das sein sollen? Also ich habe es für mich so beantwortet, dass es wirklich für mich auch ist. Und ich komme auch deshalb dazu, weil ich, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, das habe ich ja schon x-mal hier auch erzählt, war ich in Stuttgart bei einer Gruppe, die nannten sich Navigatoren. Kamen von Amerika, Navigators, das heißt, zeige die richtige Richtung. Und ihr Oberstes war sozusagen Disciple Making, das heißt Jünger machen, mache zu Jüngern. Das war ihr Auftrag. Und deshalb war für sie klar, sie müssen das weitersagen. Sie müssen das weitergeben, was sie erlebt haben. Und zwar einmal weitersagen das Evangelium. Evangelium heißt, dass Jesus überlebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, das Evangelium. Und lehret, das heißt auch das Verhalten, wie Jesus gelebt hat, was er getan hat, wie er geliebt hat, dass man das weitergibt an alle anderen Menschen, einmal durch Worte und natürlich auch durch das eigene Leben. Und dann kann es auch noch heißen, dass man diese Regeln weitergibt, was Paulus und Jakobus, da kommen ja unheimlich in die Briefe viele Regeln dahingehend, wie man sich verhalten soll, wie das richtige Verhalten ist, was man tun soll, was man nicht tun soll und dann natürlich auch die ganze Dinge aus dem Alten Testament. Also ganz viel, was man weitergeben soll und dann auch, was ich selber erlebe im Glauben, dass ich das auch weitergebe. Also das, sagen die, ist gemeint mit Zeugnis. Und ich denke, da sind wir einig, das soll er mir weitergeben. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht das? Da habe ich über viele Jahre, ständig wird man da konfrontiert, das richtig zu machen. Ich sage mal ein paar Dinge. Gerade bei diesen Navigatoren, die haben da Strategien entwickelt und haben also zum Beispiel an der Wand in ihrem Treffpunkt einen Plan gehabt von Stuttgart, einen Stadtplan. Da haben sie, wo ich das erste Mal hinkommen bin, habe ich gesehen, haben sie lauter Stecknadeln drin gehabt an verschiedene Orte, an verschiedene Häuser, und da waren Nummern dabei, und rechts war dann Aufstellung, eine Liste, da stand bei jeder Nummer ein Name, und bei einer Nummer war mein Name dabei. Das heißt, die haben systematisch hier evangelisiert. Das hat mich furchtbar aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt eine Nummer und ich bin da auf dem Plan. Ich bin quasi in einer Maschinerie drin, was mit mir geschieht. Und ich habe dort Freunde gewonnen, das war das Gute. Aber das andere ist ehrlich gesagt nie ganz meins geworden. Wir wurden dann auch losgeschickt zum Üben, also mit die Ältere kennen das, nur 4 geistliche Gesetze. Das war so ein kleines Heftle, wo drin gestanden ist, wie man zum Glauben kommt. Und dann sind wir 2 und 2 los, dann sind wir zum Hauptbahnhof in Stuttgart und haben Leute angesprochen, haben gesagt, Entschuldigung, darf man jetzt mal mit Ihnen reden über die 4 geistliche Gesetze. Und die meisten Leute haben natürlich überhaupt keine Zeit gehabt dafür. Es war so, dass es für mich war das eine Riesenüberwindung. Und ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht meins. Also das war für mich, war das Krampf. Es war ein Kampf und Krampf. Habe ich aber damals natürlich nicht so gesehen, weil ich habe gedacht, ja, das muss man einfach machen. Das gehört dazu. Ich muss das sein. Ich bin nicht bloß einer, der Leute bekehren will, sondern ich will ja auch sogar Jünger machen. Also Jünger weiterbilden. Hier, das Stefan ist auch ein Jünger machen, der weiß, die Jünger heißt diese Leute, diese junge Leute zum Aktiven bringen. Nicht bloß, dass sie passiv hier rein sitzen und alles jeden Sonntag und jede Jugendliche anhören, sondern dass sie aktiv im Glauben werden. Und das wollen wir wirklich alle. Bloß die Frage ist, wie geht das? Wie mache ich das? Also jetzt heißt es dann, ich muss jetzt nach außen zeigen, dass ich ein Christ bin. Und ich muss jetzt andere zum Glauben führen. Und ich muss predigen und ich muss von den großen Siegen Gottes reden. Und dann kommt eben diese Frage, ich weiß, es ist ein sehr heikles Thema, weil das ist richtig und man muss es tun, aber man muss es hinterfragen. Also zum Beispiel muss ich fragen, bin ich das Produkt meiner frommen Umgebung? Das ist ein Satz, den habe ich mir angelesen. Bin ich das Produkt meiner frommen Umgebung? Also heißt es, sage ich das, was ich wirklich vom Herzen sagen will, oder hat man mir das anerzogen, dass ich das sagen muss? Und so ist es auch mit anderen Sachen, zum Beispiel Gottesdienstbesuch, Fisch auf dem Auto, auch Tischgebet. Ich muss mich fragen, ist das nur Fassade oder ist das echt? Will ich das echt oder mache ich das, weil ich denke, das muss ich machen und das sollte ich machen? Und dann muss ich natürlich vor allem fragen, was würde Jesus dazu sagen? Hat jetzt Jesus gesagt, du musst einen Fisch aufs Auto, also ich habe auch einen Fisch auf dem Auto gehabt, viele, viele Jahre. Jetzt habe ich nur noch das Himmelsteil drauf im Moment. Oder auch zum Beispiel im Tischgebet. Also wir sprechen auch, wir treiben immer Tischgebet, aber wenn wir jetzt in Gesellschaft sind, dann muss ich immer überlegen, und da bin ich sicher nicht der Einzige, wie gehe ich jetzt damit um? Ich komme dann gleich nochmal drauf. Also, das Ganze muss einfach von innen her kommen. Ein ganz bekannter Vers ist, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, in der Verbindung mit Christus, da bin ich ein neuer Mensch. Da lebt, Jesus lebt in mir. Und da gibt es noch andere Verse, dass ich in ihm lebe. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich in ihm und er in mir. Das ist das Erste, was ich mir bewusst werden muss. Und dann lebe ich das Ganze von innen her und aus dem Wissen, ich bin geliebt. Erst einmal bin ich geliebt, so wie ich bin. Nicht um der Dinge willen, die ich jetzt da tue, wie ich das nach außen verkündige, sondern ich bin geliebt, weil Jesus mich liebt und weil er für mich auch gestorben ist. Und dann das Nächste ist, der Heilige Geist ist mir gegeben und er ist mein Ratgeber. Er ist immer da. Ich kann auch sagen, Jesus ist immer da durch seinen Geist und er redet und ich kann ihn hören und er gibt mir in der Situation die richtige Art und Weise zu handeln. Also ich bin jetzt praktisch Bürger zweier Reiche. Ich bin einmal, gehöre ich zu Gott, bin ein Mensch, der im Reich Gottes lebt und mit Gott lebt, aber gleichzeitig bin ich ja ein Alltagsmensch. Ihr seid alle in einer Schulklasse, wo viele andere sind, die von dem gar nichts wissen wollen, und mir andere sind entweder noch im Kollegium oder eben in der Verwandtschaft, wo die ganze, in Anführungszeichen, normale Leute sind. Ich bin kein Evangelist. Ein Evangelist, bis jetzt soll es vielleicht jeder sein, aber andererseits, ihr müsst verstehen, der Evangelist, wen wir kennen, der reist von einem Ort zum anderen, der verkündigt die Botschaft, der ruft auf, sich zu entscheiden, und dann geht er wieder, dann geht er in die nächste Ortschaft und macht es wieder. Und das ist sein Auftrag und seine Berufung. Aber ich bin jeden Tag am gleichen Ort, bin jeden Tag mit den gleichen Leuten zusammen. Kann ich nicht jeden Tag immer von Jesus erzählen und von Jesus was sagen? Ich habe da auch etliche Sachen erlebt. Gerade bei diesen Navigatoren, da haben wir einen gehabt in der Wohngemeinschaft, also auch ein Student, und der ist dann tatsächlich später Evangelist geworden. Aber in der Zeit hat er mal erzählt, er hat immer Leute per Anhalter mitgenommen. Und dann hat er mal angehalten und hat die Tür aufgemacht, dann hat der von außen die Tür aufgemacht, hat reinguckt und dann hat er den gesehen und dann hat er die Tür von außen wieder zugeschlagen. Das war jemand, den er schon mal mitgenommen hat. Und den hat er irgendwie zugetextet, und das nächste Mal ist der so erschrocken, wo der gesehen hat, das ist der wieder, und hat die Tür von außen zugeschlagen. Ist lieber gar nicht mitgefahren, wie dass er zu dem nochmal reingesessen wäre. Ja, und so wollen wir ja eigentlich nicht sein, gell? Wir wollen ja erstmal die Leute ja nicht brüskieren, sondern deshalb ist es einfach wichtig, dass wir erstmal ganz normal sind. Und ich muss dann halt fragen, warum mache ich das jetzt überhaupt, dieses Verkündigen oder Weitersagen? Will ich wirklich Jesus bezeugen oder will ich zeigen, wie gut ich das kann? Will ich die Leistung bringen? Will ich zeigen, wie fromm ich bin? Geht es um mich, wie gut ich bin? Oder geht es tatsächlich um den, der mir gegenüber ist? Und wenn es um den geht, der mir gegenüber ist, dann brauche ich vor allen Dingen zuerst einmal Geduld, Sympathie, Liebe. Man muss überlegen, wie kommt es bei dem an? Paulus sagt auch, er ist jedem alles geworden. Irgendwie. Also muss ich zuerst überlegen, wie fühlt sich der wohl? Wie geht's dem gut? Zum Beispiel kann ein Tischgebet, wenn ich jetzt in der Gaststätte sitze und da sitzt irgendein Geschäftspartner mit mir und ich mache dann eine Minute lang, bete ich so, das kann dem sagen, du machst es nicht, also bist du ein Ungläubiger oder sowas. Also immer überlege, wie wirkt das? Ich sage nicht grundsätzlich, dass man das nicht machen soll, bestimmt nicht, aber nur, dass man spürt. Oder wenn man zum Beispiel, es gibt viele Sachen, die anstößig sein können. Ich habe ein Beispiel gelesen, jemand, da kam ein Betrunkener zu einem und hat ihm seine Flasche anboten und hat gesagt, er soll da draus trinken. Dann kann ich sagen, nein, ich trinke nicht, ich bin Christ oder so. Oder der hat gesagt, nein, ich trinke gerade nicht, aber du bist ein sehr, sehr großzügiger Mensch, dass du mir das anbietest. Also ist dann mit dem ins Gespräch gekommen darüber. Das ist immer die Frage, wie man damit mit umgeht. Also wir sollten echt sein, echt von innen her. Und nochmal ein Punkt, was dazu gehört. Eigentlich muss ich begeistert sein von dem, was ich erzähle. Also begeistert heißt, wenn ihr jetzt im Urlaub wart irgendwo und da war es aber ganz toll, dann kommt ihr heim und erzählt der Freundin oder dem Freund, was ihr erlebt habt. Ihr seid begeistert davon. Das war toll. Oder ich war bei einem Konzert, war ein Wahnsinnskonzert, das hätte ich erleben müssen. Dann spürt man, da ist was, eine echte Begeisterung. Das heißt ja in der Bibel, wes das Herz voll ist, das fließt der Mund über, wes das Herz voll ist. Wenn das Herz voll ist, bei Jesus ist so zum Beispiel diese Begegnung mit der Samariterin, Da redet er mit der Samariterin am Brunnen und er sagt ihr alles, was sie getan hat. Und es ist dann gar nicht schlimm für sie, sondern es ist so ein Erlebnis, dass sie so begeistert ist von Jesus, dass sie in ihr Dorf rennt und sagt, da ist jemand und der hat mir alles gesagt. Und also aus der Begeisterung erzählt sie weiter. Und das ist eben eine Regel, dass es nicht aufgesetzt sein soll, was wir tun, sondern echt. Und dass wir einfach auch das weitergeben, was wir erlebt haben. Dann ist es selber erlebt oder ist es aus zweiter Hand. Sehr oft erzählt man ja Dinge, die andere erlebt haben. Oder Frage, kommt es tatsächlich von Gott? Also man sagt, aus der Vertikale kommt es, aus der Vertikale, also von oben, was ich weitergebe, oder ist das alles aus der Horizontale? Also das ist von meinem Nächsten, von dem erzähle ich was, aber nicht dem, was mir selber Gott gezeigt hat. Echt sein, Alltagsmensch, muss kein Evangelist sein. Und dann ist es so, wie ich selber bin, das Sein predigt. Einer hat mal gesagt, ich kann dich nicht hören, weil dein Tun lauter spricht als dein Reden. Also du bist jemand durch dein Sein, unter deine Freunde, unter deine Kollegen. Ich war mal mit meiner Frau im Urlaub, wir waren 4 Tage auf einem kleinen Schiff mit vielen Leuten zusammen, oder so waren vielleicht 15 Leute auf einem kleinen Boot, ganz eng 4 Tage. Und dann am 3. Tag hat einer, meine Frau fragt, what's your secret? Was ist dein Geheimnis? Also ohne, dass man jetzt was sagt, merken manche Leute, bei denen ist oder bei dem ist irgendwas anders. Ich sage jetzt was, da geht es um die Johanna Korndorfer, die macht ja die Gymnastik, wo ich immer hingehe. Und es ist unglaublich, was die für eine Ausstrahlung hat. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt wollte, dass sie das sagt, aber ich habe irgendwann mal gesagt zu ihr, also Johanna, du hast so eine Ausstrahlung, du machst es so toll, diese Gymnastik. Wenn ich nicht wüsste, wo es herkommt, dann müsste ich dich jetzt fragen. Ja. Also wir können, ohne dass wir reden, eine Veränderung schaffen in der Umgebung, wo wir sind, durch unsere Art, durch unsere Freundlichkeit, durch unsere Ehrlichkeit. Und ich habe es schon mal erzählt hier, manche sind also richtige Unterschiedsmenschen. Die machen den Unterschied. Aber da habe ich mir jetzt notiert, das kann natürlich auch dahin führen, dass wir was vorspielen. Es ist bei Christen ist wirklich, kommt oft vor, dass sie sich dann eine fromme Fassade geben. Also die sind total freundlich, immer ganz arg freundlich nach außen hin. Und die wollen fehlerlos sein, die wollen keine Fehler machen. Und dann sagt man manchmal, Christen sind scheinheilig, weil wenn man dann was erfährt von denen, dann sagt man, guck, wer hätte das denkt bei denen, da passiert das auch. Und ihr habt ja mitgekriegt, der ganze Missbrauch auch in der Kirche passiert das auch. Und in andere Gruppierungen auch. Und man muss einfach ehrlich auch sein und darf nicht nach außen hin was darstellen, was man in Wirklichkeit nicht ist. Denn in Grundnummer sind wir auch Menschen mit allen Fehlern und mit allen Schwächen. Und man muss das nicht verbergen, weil vor Gott ist es sowieso nicht verborgen. Also Gott weiß es alles und Gott sieht es alles. Und bei ihm darf ich auch kommen und dann wird mir auch die Dinge vergeben. Also das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und manchmal denke ich, dass Leute, die nicht Christen sind, ehrlicher sind als Christen, weil sie alles, was sie so tun und machen, nach außen hin verbreitet. Also die Schwätze davon, die leben in dem, was mir jetzt, sagen wir mal, als Sünde bezeichnet, ganz ungeniert, also sind da ehrlich jetzt mir, versuchen halt unsere Sünden in Anführungszeichen zu verbergen, beziehungsweise geheim zu halten. Und wie gesagt, vor Gott sind sie sowieso nicht verborgen. Ich will damit nicht sagen, dass man all das nach außen posaunen muss, aber es wird zumindest zu der Demut führen oder zu der Selbstreflexion, dass wir den Balken in unserem eigenen Auge sehen und nicht bloß das Splitter im Auge des anderen. Und dass wir erkennen, dass wir Christen auch nicht unbedingt jetzt besser sind wie andere. Echt sein als Alltagsmensch und als Christ. Transparent sein, aus Schwachheit zeigen. Und dann das andere ist einfach auf ein Kairos warten. Kairos, das ist der Moment. Ich kann nicht jeden Tag, wenn ich in gleicher Klasse bin, immer von Jesus reden. Ich war Lehrer, aber nicht Religionslehrer. Das heißt, wenn ich normale Fächer unterrichte, kann ich ja nicht dauernd von meinem Glauben reden. Also es kann sein, dass wir mal alle 6 Wochen mal auf sowas kommen sind und interessanterweise meistens mit den Muslimen, weil bei denen kann man ganz ungeniert die Fragen immer, ja Geiger, was glauben Sie, was denken Sie und so. Aber normalerweise fange ich da nicht davon an, sondern ich versuche, das im Hintergrund zu tun. Also das heißt, wenn ich als Lehrer war in Heidenheim, fahre ich hin, sitze im Auto, überlege, was habe ich jetzt für eine Klasse. Und dann gehe ich im Kopf die ganzen Schüler durch, ah, das ist der. Und dann sage ich, alles vor Gott, sage ich, Herr, guck, jetzt fahre ich dahin und jetzt sehe ich den und jetzt sehe die und dich und dich und so. Und du weißt, was die brauchen. Und dann ergibt sich vielleicht mal ein Gespräch, aber es verändert die Situation, es verändert die Stimmung. Oder wenn ich jetzt bin ich hier bei den Werkseniorin, das sind 6 ältere Männer, ich gehöre zu den Jüngeren. Das sind gestandene Männer, die mit aus dem Leben, der Elektromeister und Radiofernsehtechnikmeister, da kann ich nicht immer in meinen Glauben reden. Die wissen auch, dass ich glaube. Bei mir ist sowieso schwierig, weil das mit Eselsburg, wo ich da das erste Mal hin bin, ja, du bist doch der von Eselsburg. Ich bin ja nicht von Eselsburg, aber das wird immer in Verbindung gebracht mit dem Himmelszelt oder mit dem Mühlrad. Und dann war ich zum Beispiel in meinem Skiclub, in der Gymnastik, und eines Abends habe ich mein Handy ohne geraucht und habe eine Zigarette mitgekauft. Die haben nie über irgendwie einen Glauben gesprochen. Und dann auf einmal, ja, du rauchst, dass du rauchst. Ich sage, ich rauche ja nicht, ich habe jetzt bloß das ohne. Also, ich werde beobachtet. Oder dann bei der Werkseniorin ist einer, der ist auch beim FCH immer, und dann hat er mich dort gesehen. Ich habe auch Stehplatz, Dauerkarte, habe ich schon mal erzählt. Und dann hat er gesagt, was, du gehst auch zum FCH? Ich denke, wie kommt der auf die Idee, dass ich nicht zum FCH gehen könnte? Gell? Nur weil ich, also die wissen alle, die beobachtet uns. Und der Punkt ist nicht, dass das, was ich sage, dann wirkt, sondern das im Gesamtpaket. Also ich lese geschwind hier nochmal was vor. Zu dem ganzen Thema gibt es natürlich einen Haufen Bücher und ich habe da auch früher viel gelesen, zum Beispiel Weitersagen, Zeugnis geben, wie macht man das? Oder das hier, das heißt Evangelisation, ein Lebensstil. Und da lese ich geschwind das vor, weil das berührt mich immer so sehr. Mein Freund Mario und ich studierten 4 Jahre zusammen. Er war sehr belesen. Er war ein marxistisch orientierter politischer Aktivist. Einige Jahre, nachdem er Christ geworden war, hielten wir Rückschau. Er fragte mich damals, weißt du, was mich damals wirklich bewogen hat, Christ zu werden? Natürlich wusste ich es. Es waren die langen Gespräche, die vielen Stunden des Bibelstudiums. Ich antwortete jedoch, nein, was denn? Seine Antwort war, erinnerst du dich daran, als du mich das erste Mal in deine Familie einludst? Ich saß da und beobachtete dich, deine Frau, deine Kinder, wie ihr miteinander umgingt. Ich fragte mich damals, ob ich ein solches Verhältnis zu meiner Freundin finden könnte, und die Antwort war klar, nein. Damals beschloss ich, Christ zu werden. Während Mario das erzählte, erinnerte ich mich an diesen Abend. Die Kinder waren sehr unruhig und laut. Ich schämte mich, dass ich sie mehrmals in Marios Gegenwart zurechtweisen musste. Also ich glaube, das sagt alles aus. Lehre, Bibel, alles okay, aber es geht um das Gesamte. Auch Paulus sagt es in meinem Thessalonikerbrief, ich habe euch nicht nur die Lehre geteilt, ich habe mein Leben geteilt mit euch. Jetzt komme ich zum Schluss. Also erzähl, wenn du selber von dir was sagst, nee, das wollte ich sagen, der Kairos, es kommt der Moment, wo du mal dann plötzlich gefragt wirst. Ich habe vor drei Wochen bin ich im Krankenhaus jemand begegnet, auf der Station, da kommt so ein alter Mann auf mich zu und da sagt er, kennst du mich nicht mehr? Ich bin der Karl, jetzt war das ein Altersgenosse von mir, ich habe den nicht mehr erkannt, weil da so viele Jahrzehnte vergangen sind. Ich sage, was machst du her? Ja, ich habe auch Krebs und so weiter. Und dann sage ich, oh, das tut mir aber leid und so. Und dann habe ich gedacht, ich müsste eigentlich, da kommt ja immer, was kann man da machen? Dann bin ich auf mein Zimmer gekommen und da war daneben nur ein leeres Bett und dann ging auf einmal die Tür auf und dann kam der rein. Dann war das dem sein Bett. Und dann habe ich, einfach mein Herz hat so geklopft. Ich musste ihm irgendwas sagen. Ich sagte, Karl, jetzt komm einfach mal her. Er ist schon hergekommen und setzt sich dahin aufs Bett. Hat er sich aufs Bett gesetzt und hat gesagt, weißt, Karl, du weißt ja, ich bin ja Christ. Oder ich glaube ja, dass nichts, dass alles vor Gott einfach ist. Und ich habe einfach das Bedürfnis, mit dir zu beten. Dann hat er sich hingesetzt und hat die Hand so hingelegt und dann habe ich mit ihm betet. Das hat den umgehauen, wortwörtlich. Der hat Trainer gehabt und hat gesagt, jetzt muss ich spazieren laufen. Und er ist spazieren gelaufen, dann ist er zurückgekommen, dann ist er wieder hergekommen. Und gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Und du glaubst gar nicht, was du mir jetzt gegeben hast. Also denke, und vorher habe ich mindestens fünfmal überlegt, kann ich das machen? Kann ich das jetzt sagen? Soll ich den in Ruhe lassen? Soll ich denn da? Und hinterher hat sich gezeigt, das war genau das. Also das meine ich mit, das passiert nicht jeden Tag. Es passiert manchmal wochenlang nichts oder so. Aber in dem Moment, der Heilige Geist sagt euch, wenn das dran ist. Und dann braucht es einfach den Mut. Jetzt sage ich, ja, das mache ich jetzt. Und das tue ich jetzt. Ja, man muss nicht Prediger. Doch, natürlich muss man predigen. Das steht auch in der Bibel. Aber es gehört beides zusammen. Predigt und Zeugnis. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, normalerweise erzählen, was man erlebt hat. Das weitergeben, was man selber erlebt. Und nicht jeder ist ein Prediger und nicht jeder kann eben, muss aus allem eine Predigt machen. Sondern man muss ja einfach auch überlege, wie es bei dem anderen ankommt, wenn ich dann jetzt so rechthaberisch und das steht alles in solche Bücher drin. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht alles im Detail. Aber wie man das, was man unbedingt nicht machen soll oder was man machen soll oder wie man es machen soll, aber letztlich hängt es dann von dem Herz ab, was du auf dem Herzen hast. Nicht die Bibel erklären, sondern sage, wie du siehst und was du erlebst. Und jetzt zum Schluss, wir haben deshalb, weil mir das so ein Thema ist, vor ein paar Wochen in Eselsburg neue Veranstaltung angefangen. Die heißt Come, Bring and Share. Ein paar von euch waren auch schon mal dort. Das ist jetzt wirklich keine Werbung. Ich will nur sagen, warum es mir wichtig ist. Da laden wir Leute ein, normale Leute aus dem Alltag. Und dann essen wir zuerst zusammen. Die Leute bringen was zum Essen mit. Dann gibt es ein paar Lieder. Und dann werden die Leute interviewt. Die brauchen also keine Predigtvorbereiter und keinen Vortrag, sondern die werden interviewt. Und zu ihrem Leben gefragt, und ja, wann bist du? Und dann erzähle die. Und das haben wir jetzt zweimal gemacht und waren jedes Mal über 50 Leute da. Und hier ist jetzt zum dritten Mal, da kommt jemand aus Südafrika, der arbeitet aber seit 3 Jahren in Eselsburg, in dem Hofladen auf der Landwirtschaft. Der erzählt von seinem Leben. Und was passiert? Die Leute sind sehr dankbar, die sagen, ja, genau, die erkennen sich, so geht mir's auch, wenn einer was erzählt, sagt, ja, das so geht's mir auch damit, die Zweifel habe ich auch. Oder die sagen, oh, das möchte ich auch erleben. Oh, das macht mir irgendwie an, was der erzählt. Das möchte ich auch erleben. Oder sie sehen, ich darf auch Fehler machen, weil da geht's immer um Fehler oder um Scheitern auch. Wenn die Leute aus ihrem Leben erzählen, geht's auch immer ums Scheitern. Ich darf auch Fehler machen, ich darf auch Schwäche zeigen. Und ich sehe, dass Gott das wieder gut macht und dass er mich trotzdem liebt. Und um solche Sachen geht's. Und deshalb finde das Zeugnis so wichtig, dass man die Leute teilhaben lässt, dass man sie ermutigt, dass es unbedingt ein größerer Teil haben muss in unserer quasi Verkündigung, dass Menschen, normale Alltagsmenschen, erzählen aus ihrem Leben. Menschen ermutigen, dass sie zu sich selber stehen, dass sie zu ihrem Leben und zu ihrem Glauben stehen. Amen.